Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind zu diesem Thema, die Entscheidung deines Lebens. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wie viele Entscheidungen der Mensch ungefähr pro Tag trifft. Nun, es sind 20.000 Entscheidungen. Das heißt, Sie haben vermutlich bis jetzt ungefähr 17.375 Entscheidungen getroffen, weil der Tag noch nicht ganz abgeschlossen ist. Natürlich sind manche Entscheidungen überhaupt nicht wichtig, die wir treffen, aber dann gibt es in unserem Leben auch Entscheidungen, die sind enorm entscheidend. Zum Beispiel die Frage, welchen Beruf will ich lernen? Junge Leute, ich glaube, das ist eine wichtige Entscheidung. Oder wo will ich wohnen? Im Bayerischen oder eher in Württemberg oder vielleicht auch in der Schweiz? Das wäre ja auch eine interessante und wichtige Entscheidung, die man treffen muss. Nun, Sie sagen sicher in Bayern. Und dann gibt es eine ganz wichtige Entscheidung, das ist der Ehepartner. Also junge Leute, das ist wirklich eine enorm wichtige Entscheidung. Stellt euch einmal vor, ihr nehmt den falschen Ehepartner. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich mit ihm hoffentlich ein Leben lang zusammen sein. Und darum ist das schon eine ganz, ganz entscheidende Frage, wen heirate ich? Ich möchte mit Ihnen heute Abend über die wichtigste Entscheidung im Leben eines Menschen nachdenken. Und das ist die Entscheidung für oder gegen Gott. Und ich sage Ihnen gleich zu Beginn, ich möchte Sie dabei ermutigen, eine positive Entscheidung zu treffen, nämlich eine Entscheidung für ein Leben mit Gott. Ich lese Ihnen dazu zunächst einmal zwei Verse vor aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Da heißt es, Jesus kam in diese Welt, doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Alle Menschen aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder von Gott zu werden. Diese beiden Verse gehören wahrscheinlich zum Schönsten, aber auch zum Schrecklichsten, was überhaupt in der Bibel steht. Zunächst einmal das Schöne, es wird hier gesagt, Jesus wird Mensch, er kommt auf diese Welt. Und ich werde Ihnen heute Abend zeigen, warum er das gemacht hat. Und das Zweite, was ebenfalls wunderbar ist, die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Kinder des lebendigen Gottes. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Schöneres, als ein Kind des lebendigen Gottes zu sein. Aber dann steht in diesem Text auch etwas ganz, ganz Schreckliches. Es wird nämlich von einer Gruppe von Menschen geredet, die Jesus ablehnen. Es heißt hier, doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Und ich sage Ihnen ganz offen, das ist etwas, was mich jeden Abend immer wieder enorm bewegt. Ich erkläre das Evangelium, ich rufe zur Entscheidung, ich freue mich natürlich über die Menschen, die positiv Jesus eine Antwort geben, aber ich bin jeden Abend auch traurig, weil ich weiß, da gibt es Menschen, die haben das Evangelium gehört, sie haben das Evangelium verstanden und sie wollen trotzdem nichts von Jesus wissen. Ich möchte Ihnen heute Abend anhand einer PowerPoint-Präsentation einfach einmal erklären, wie man sich für Jesus entscheidet, warum das notwendig ist und wie man das ganz praktisch macht. Die Bibel lehrt uns, dass es einen lebendigen Gott gibt. Nun wissen Sie vielleicht, dass man von Gott kein Bild machen darf und darum wird Gott häufig dargestellt als ein Dreieck. Das soll erinnern an die Dreieinigkeit des lebendigen Gottes oder wie man auch sagen kann, an die Dreifaltigkeit des lebendigen Gottes. Das heißt Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Nun Menschen fragen immer mal wieder, bitte erklären Sie mir doch die Dreieinigkeit des lebendigen Gottes. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, da muss ich einfach kapitulieren. Ich kann Ihnen die Dreieinigkeit nicht erklären. Wissen Sie, die Theologen haben über Jahrhunderte hinweg sich Gedanken darüber gemacht, aber eine wirklich logische Erklärung haben sie nicht gefunden. Ich weiß schon, in Sonntagsschulen wird manchmal das Bild vom Wasser gebraucht. Da wird gesagt, also mit der Dreieinigkeit ist es ähnlich wie mit dem Wasser. Das Wasser kann ja in flüssiger Form sein, es kann in Dampfform sein, es kann auch gefroren sein. Und so ähnlich ist das auch mit der Dreieinigkeit des lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, ob wir Sonntagsschullehrer und Lehrerinnen haben, die das den Kindern schon einmal so erklärt haben. Aber ich bitte Sie, hören Sie auf mit so einem Unsinn. Das Beispiel ist zwar nett und es gefällt den Kindern, aber es entspricht überhaupt nicht dem lebendigen Gott. Also es ist schon fast eine Irrlehre, wenn Sie das sagen. Nein, wir können uns den dreieinigen Gott einfach nicht vorstellen. Wir können ihn nicht denken. Aber soll ich Ihnen sagen, das macht mir nichts aus. Wissen Sie, einen Gott, den ich denken könnte, bis ins Letzte hinein, wäre ja nicht Gott. Weil dann wäre ja mein Denken Gott, weil mein Denken dann höher wäre als der lebendige Gott. Na, das war ein bisschen philosophisch. Ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben, aber es ist absolut richtig. Also die Bibel sagt, es gibt einen lebendigen Gott. Dann sagt die Bibel weiter, gibt es nur zwei Wege, auf denen ein Mensch sein kann. Und zwar auf der einen Seite ein breiter Weg und auf der anderen Seite ein schmaler Weg. Jesus hat klipp und klar gesagt, der Weg ist breit, der zur ewigen Verdammnis führt. Und viele Menschen sind auf diesem breiten Weg. Und Jesus hat gesagt, der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt und es sind nur wenige Menschen, die ihn finden. Also Jesus hat klar und deutlich gesagt, es gibt einen breiten Weg und es gibt einen schmalen Weg und jeder Mensch ist entweder auf dem breiten Weg oder er ist auf dem schmalen Weg. Also jeder von Ihnen ist entweder in diesem Augenblick auf dem breiten Weg oder er ist auf dem schmalen Weg. Dann sagt die Bibel, durch den Sündenfall, das kann ich Ihnen jetzt nicht detailliert erklären, aber weil die ersten Menschen Adam und Eva gesündigt haben, wird jeder Mensch zunächst einmal auf dem breiten Weg geboren und er ist zunächst einmal getrennt vom lebendigen Gott. Dafür können Sie gar nichts. Sondern jeder Mensch ist zunächst einmal auf dem breiten Weg geboren worden. Es spielt keine Rolle, ob Sie nun christlich sind oder ob Sie atheistisch sind oder ob Sie irgendeine andere Religion haben. Es spielt keine Rolle, ob Sie getauft sind oder nicht getauft sind. Jeder Mensch ist einfach zunächst einmal auf dem breiten Weg und er ist getrennt vom lebendigen Gott. Und dann sagt die Bibel noch etwas. Und das provoziert. Und ich bitte Sie wirklich heute Abend bei mir zu sein. Bitte, nicht einschlafen. Ich glaube nicht, dass ich so langweilig bin. Ich bitte Sie wirklich, seien Sie bei mir. Ich verstehe das nicht. Jeden Abend muss ich Sie wie ein Stück wachrütteln. Dabei habe ich Ihnen so etwas Wichtiges zu sagen. Also bitte. Also, nun sagt die Bibel etwas, was wirklich provoziert. Die Bibel sagt nämlich, unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Sie sind alle schuldig geworden und sie können alle vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Nicht wahr? Das provoziert. Wir sagen doch ganz schnell, es gibt doch Riesenunterschiede unter den Menschen. Also es gibt doch Menschen, die haben wirklich grob gesündigt. Und es gibt doch so riesige Sünder. Denken Sie zum Beispiel an einen Kriegsverbrecher. Denken Sie mal bitte an Hitler oder denken Sie an Stalin oder denken Sie an Lenin oder denken Sie an die IS-Leute oder irgend so einen Menschen. Also es gibt doch Menschen, die haben so richtig massiv gesündigt. Denken Sie an einen Kinderschänder. Denken Sie an einen Vergewaltiger. Und ich bin ganz sicher, auch hier in dieser Gegend wird es wahrscheinlich Menschen geben, da weiß man, das sind jetzt wirklich Sünder, die so große Sünder sind, dass die ganze Gegend das kennt. Also es gibt doch Menschen, die haben massiv und grob gesündigt. Und dann gibt es Menschen, und interessanterweise, die meisten zählen sich zu denen, die sagen, na ja, klar, ich habe natürlich auch ein bisschen gesündigt. Ist ja klar, ich habe mal vielleicht die Steuererklärung ein bisschen frisiert, ich sage mal ein böses, gemeines Wort, vielleicht mal eine Halbwahrheit, aber ich habe auch ganz viele gute Dinge in meinem Leben. Ich bin doch auch ein ganz guter Mensch. Also, ich habe zwar ein bisschen gesündigt, aber ich bin auch ein guter Mensch. Und dann gibt es Menschen, die leben ein wirklich perfektes Leben. Denken Sie zum Beispiel an Mutter Teresa. Kennen Sie sie noch? Diese kleine Frau, die dann nach Kalkutta geht, in die Slums, sich um die Ärmsten der Armen kümmert. Also das ist doch ein wirklich liebevoller Mensch. Und ich bin ganz sicher, auch hier in dieser Gegend wird es Leute geben, da weiß man einfach, die sind liebevoll und die sind wunderbar und die kümmern sich um andere Menschen. Ich erinnere mich an jemanden, der hat einen Behinderten bei sich aufgenommen und hat sich rührend um ihn gekümmert. Also, wenn wir das anschauen, dann gibt es doch Riesenunterschiede unter den Menschen. Und trotzdem sagt die Bibel, unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Sie sind alle schuldig geworden und sie können alle vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Wie ist das zu verstehen? Nun, die Bibel lehrt uns, dass die Sünde so schlimm ist und dass Gott auf der anderen Seite so heilig und gerecht ist, dass wir bereits mit einer einzigen Sünde vor dem lebendigen, heiligen Gott nicht mehr bestehen könnten. Die Bibel sagt an einer Stelle, angenommen, ein Mensch würde alle Gebote Gottes halten und er würde nur ein einziges Gebot übertreten, dann kann er bereits vor dem lebendigen, heiligen Gott nicht mehr bestehen. Oder anders ausgedrückt, der Himmel ist so sauber, dass wir bereits mit einer einzigen Sünde, die uns nicht vergeben ist, nicht mehr in den Himmel kommen, weil wir ihn uns sonst schmutzig machen würden. Ich möchte Ihnen das mal an einem netten Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, ich hätte hier eine Flasche mit hochkonzentriertem Gift. Da wäre eine Etikette davor, vielleicht ein Totenkopf, und darunter würde stehen, ein Tropfen und Sie sind garantiert tot. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, ich würde einem Menschen einen Tropfen dieses Giftes geben. Was wäre er? Nun, er wäre tot. Jetzt gebe ich einem anderen Menschen einen Esslöffel von diesem Gift. Jetzt ist er einfach ungefähr 1000-mal so viel tot. Und jetzt gebe ich jemandem einen halben Liter von diesem Gift. Jetzt ist er einfach 1 Million-mal so viel tot. Also man könnte sagen, Todtöter am tötesten. Ah, Sie merken es. Nein, natürlich nicht. Es spielt keine Rolle, ob ich diesem Menschen einen Tropfen gebe, ob ich ihm einen Esslöffel gebe oder einen halben Liter. Das Ergebnis ist immer gleich. Er ist einfach tot. Und so müssen Sie sich das vorstellen, so ist es auch mit dem lebendigen Gott, mit der Sünde. Die Sünde ist so schlimm, dass wir bereits mit einer einzigen Sünde vor dem Heiligen, vor dem Gerechten Gott nicht mehr bestehen können. Und darum sagt die Bibel, unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Sie sind alle schuldig geworden und sie können alle vor Gott nicht bestehen. Dann sagt die Bibel weiter, wird es irgendwann mal in unserem Leben eine Grenze geben, die wir überschreiten. Das ist nämlich das Sterben und der Tod. Wenn wir jetzt auf dem breiten Weg sind und wir sterben, dann werden wir diese Grenze überschreiten und wir kommen in die ewige Nacht, wir kommen in die ewige Verdammnis. So, das war jetzt das Schwierige am heutigen Abend. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne das Positive sagen. Jetzt kommen wir nämlich zum Evangelium und Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, Gott liebt sie. Gott hat Sehnsucht nach ihnen. Jemand hat sogar mal gesagt, Gott hat Liebeskummer. Und weil er uns liebt und weil er Liebeskummer hat, möchte er mit uns Menschen in eine ganz tiefe Liebesbeziehung eintreten. Damit er das aber kann, obwohl wir gesündigt haben, darf Obwohl damit er das aber kann, damit er uns mit in eine Liebesbeziehung eintreten kann, hat er das größte Opfer gebracht, was er überhaupt bringen kann. Er hat nämlich Jesus Christus auf diese Welt gesandt und Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Ich denke, dass Ihnen allen klar ist, dass das Kreuz Jesu das Herzstück ist des Evangeliums. Sie können irgendwo in dieser Welt in eine Kirche gehen und Sie finden fast in jeder Kirche ein Kreuz. Also ich denke, es ist Ihnen allen klar, das Kreuz, das Sterben Jesu ist das Herzstück des Evangeliums. Aber ich merke immer wieder, dass es ganz viele Menschen gibt, auch christliche Leute, die nicht so genau wissen, warum Jesus eigentlich sterben musste. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Nur manche Leute sagen, er musste sterben, weil wir gesündigt haben. Gut, das ist richtig, aber das beantwortet nicht meine Frage. Warum musste Jesus sterben? Manche Leute werden persönlicher, sie sagen, Jesus musste für meine Sünden sterben. Gut, das stimmt auch, aber es beantwortet nicht meine Frage. Warum musste Jesus sterben? Warum kann Gott uns nicht einfach so unsere Sünden vergeben? Wissen Sie, stellen Sie sich einmal vor, Gott käme zu mir und er würde sagen, Beat, ich muss dir schon einmal mit aller Deutlichkeit sagen, du bist ein ziemlich mieser Kerl. Aber wenn du dich jetzt demütigst und wenn du ganz bewusst um Vergebung deiner Sünden bittest, dann werde ich dir alle deine Sünden vergeben. Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich wäre mehr als zufrieden, wenn Gott das machen würde. Warum kann Gott das nicht einfach? Warum muss Jesus für unsere Sünden sterben, damit er uns die Sünden vergeben kann? Und das möchte ich heute Abend Ihnen ganz sorgfältig erklären. Die Bibel lehrt uns, dass der lebendige Gott verschiedene Charaktereigenschaften hat. Und ich möchte Ihnen einmal zwei Charaktereigenschaften zeigen. Gott ist auf der einen Seite hundertprozentig gerecht und ist auf der anderen Seite hundertprozentig barmherzig. Und jetzt ist es so, wenn ich Ihnen gegenüber schuldig werde, dann können Sie nicht beides gleichzeitig sein. Also Sie können nicht gleichzeitig mir gegenüber gerecht sein und gleichzeitig mir gegenüber barmherzig sein, sondern Sie müssen immer entscheiden, wenn ich Ihnen gegenüber schuldig geworden bin, will ich jetzt gerecht sein oder will ich barmherzig sein? Sie schauen mich ganz kritisch an, glauben Sie es nicht? Doch, es ist so. Ich zeige es Ihnen an einem Beispiel. Stellen Sie sich einmal vor, es ist keine wahre Begebenheit, aber ich bin ja Opa geworden. Stellen Sie sich einmal vor, mein Properenkel wäre geboren worden. Er ist im Krankenhaus mit seiner Mutter und ich will ihn zum ersten Mal besuchen. Ich steige in mein Auto, ich fahre los und weil ich so aufgeregt bin, fahre ich natürlich viel zu schnell. Wie könnte es nicht anders sein? Ich werde erwischt von einem Polizisten. Der fragt nach meinen Papieren und dann sagt er, Herr Rabri, Sie sind zu schnell gefahren. Ich würde ihm antworten, ja, das stimmt, Herr Polizist, aber wissen Sie, ich bin gerade Opa geworden und ich bin auf dem Besuch von meinem Enkel, werde ihn zum ersten Mal sehen, ich war ein bisschen aufgeregt, jetzt habe ich einfach ein ganz großes Anliegen, könnten Sie mir nicht die Buße erlassen? Wissen Sie, ich verspreche Ihnen ganz sicher, ich werde nie mehr, wirklich nie mehr zu schnell fahren. Und jetzt stellen Sie sich vor, der Polizist würde, obwohl er ein Schweizer ist, mir die Buße erlassen. Was wäre er? Barmherzig. Was wäre er nicht? Gerecht. Merken Sie? Gäbe es für den Polizisten eine Möglichkeit, dass er beides sein könnte? Ja, es gäbe eine einfache Möglichkeit. Er könnte mir die Buße ausstellen, mir den Einzahlungsschein geben und dann könnte er sagen, bitte geben Sie mir den Einzahlungsschein, ich zahle Ihnen jetzt Ihre Buße. Und jetzt wäre er hundertprozentig gerecht, die Buße wird bezahlt und er wäre hundertprozentig barmherzig, ich muss sie nicht bezahlen. Oh, sagen Sie, das ist aber weit hergeholt. Aber ich habe das erlebt, ich war Pastor in einer Gemeinde und wir hatten damals einen Polizisten in unserer Gemeinde. Eines Tages habe ich mein Auto an einem Ort parkiert, wo es verboten war, und ich bekam prompt einen Bußenzettel. Ich nehme ihn hervor und dann sehe ich, unterschrieben von unserem Polizisten. Ich kann Ihnen sagen, ich war stinkesauer. Und als ich ihn am nächsten Sonntag gesehen habe, habe ich gesagt, du sag einmal, wie konntest du mir nur eine Buße ausstellen? Du hast doch ganz genau gewusst, dass das mein Auto ist. Du weißt, Pastoren verdienen nicht so viel. Wie konntest du nur eine Buße ausstellen? Nun, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber da habe ich ihn gefragt, könntest du die Buße nicht zurücknehmen? Hat er gesagt, nein, das geht nicht. Eine Buße, die ausgestellt ist, muss man zahlen. Ich weiß nicht genau, wegen den Zahlen oder wie auch immer. Aber sagt er, gib mir den Einzahlungsschein, ich zahle dir die Buße. Und dann hat er meine Buße stellvertretend für mich bezahlt. Er war hundertprozentig gerecht, die Buße wurde bezahlt und er war hundertprozentig barmherzig, ich musste sie nicht bezahlen. Verstehen Sie den Vergleich? Das ist ein ganz schwacher Vergleich für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Darf ich es mal so formulieren? Als Jesus am Kreuz hing, hat er für uns so quasi die Buße bezahlt für unsere Sünden. Die Bibel formuliert das so, er ist wegen unserer Sünde verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Habe ich das verständlich erklärt? Bitte, haben Sie es verstanden? Das ist das Herzstück des Evangeliums. Wenn Sie das verstanden haben, haben Sie das Wichtigste am Evangelium verstanden. Und jetzt sagt die Bibel, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Er kann uns mit dem lebendigen Gott versöhnen, uns Gemeinschaft schenken und ewiges Leben. Oder mit einem Bild: Jesus ist zur Tür geworden zwischen dem breiten Weg und dem schmalen Weg. Jesus hat einmal gesagt, ich bin die Tür. Und wenn jetzt ein Mensch auf dem breiten Weg ist und er möchte auf den schmalen Weg hinüberwechseln, dann muss er einmal durch diese Türe Jesus gehen. Das ist natürlich ein Bild. Und dieses durch die Türe Jesus gehen, das nennt die Bibel Umkehr oder auch Bekehrung. Oder man sagt auch manchmal, du musst dich für Jesus entscheiden. Hier geht es um einen klaren Schritt zu Jesus. Und jetzt möchte ich auch heute Abend Ihnen sorgfältig erklären, wie man sich für Jesus entscheidet. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheiden möchte, dann muss er als erstes einmal erkennen, dass er gesündigt hat und dass er auf dem breiten Weg ist. Und ich merke immer wieder, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Wir geben nicht gerne zu, dass wir gesündigt haben. Wir geben nicht gerne zu, dass wir falsch gelebt haben. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Je älter wir werden, umso schwieriger ist es, das zuzugeben. Wissen Sie, wenn man ein Kind ist oder ein Teenager oder ein Jugendlicher, dann fällt es einem noch relativ leicht zu sagen, jawohl, ich habe gesündigt, jawohl, ich bin auf dem breiten Weg. Denn man hat ja einen großen Teil seines Lebens noch vor sich. Aber wenn man mal 70 ist oder 80 oder 90 Jahre alt, dann wird das unglaublich schwer zuzugeben, jawohl, ich habe versagt, jawohl, ich habe gesündigt, ich war auf dem falschen Weg. Weil man ja damit indirekt sagt, der größte Teil meines Lebens war ich auf dem falschen Weg. Wer gibt das schon gerne zu? Und darum möchte ich die Kinder ermutigen und die Teenager und die Jugendlichen, entscheide dich für Jesus in jungen Jahren. Wenn junge Leute sagen, ich mache es später, denke ich manchmal, das ist das Dümmste, was du sagen kannst. Und die älteren und alten Menschen möchte ich bitten, auch wenn es hart ist, stehen Sie dazu. Wissen Sie, bei dieser Entscheidung für Jesus geht es ja nicht nur um dieses Leben. Wenn es bei dieser Bekehrung nur um dieses Leben ginge, würde ich auch sagen, ja, dann müssen Sie mit 70 oder 80 oder 90 Jahren sicher nichts mehr Neues machen. Aber es geht bei dieser Entscheidung um die Ewigkeit, ob Sie in den Himmel kommen oder in die Hölle kommen. Und überlegen Sie mal, was sind 70, 80 oder 90 Jahre im Blick auf die Ewigkeit? Das ist ja nichts. Und darum lohnt es sich auch im Alter, sich zu bekehren. In einer ähnlichen Veranstaltung kommt ein ein 70-jähriger Mann etwas drüber auf mich zu und sagt, ich möchte mich bekehren. Ich habe ja gar nicht mehr viel Zeit dazu. Ich sage Ihnen, ich wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen. Genau so ist es. Also wir müssen zunächst einmal unsere Sünden erkennen. Der zweite Schritt ist, dass wir bewusst in einem Gebet damit zu Jesus kommen. Und dann müssen wir zwei Schritte tun. Der erste Schritt ist, dass wir Jesus unsere Sünden bekennen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wir müssen Jesus in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man in einem ganz einfachen Gebet. Man sagt ungefähr Folgendes, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Und ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Sünden. Und dann ist es manchmal gut, die Dinge beim Namen zu nennen. Herr Jesus, ich habe da gesündigt und da gesündigt und da. Bitte vergib mir das. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter und sagt, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Und in dem Moment, wo man Amen sagt, wissen Sie, Amen ist nicht nur der Abschluss des Gebetes, sondern Amen bedeutet, so sei es. In dem Moment, wo ich Amen sage, gehe ich durch die Türe hindurch. Und jetzt bin ich auf dem schmalen Weg. Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Jetzt bin ich ein Kind des lebendigen Gottes. Das heißt, ich habe eine tiefe Liebesbeziehung mit Gott. Jetzt habe ich ewiges Leben. Das heißt, wenn ich sterbe, komme ich ganz sicher, hundertprozentig in den Himmel. Und das Wunderbare ist, dass ich es bereits jetzt in diesem Leben weiß, ich komme ganz sicher, hundertprozentig in den Himmel. Ich hoffe das nicht nur, ich vermute das nicht nur, sondern ich weiß es ganz sicher. Also man entscheidet sich von einem Augenblick auf den anderen. Man ist noch auf dem breiten Weg, dann betet man ein solches Gebet und man ist auf dem schmalen Weg. Sie sind vielleicht heute Abend auf dem breiten Weg in dieses Gebäude gekommen. Sie werden vielleicht heute Abend eine Entscheidung für Jesus treffen und Sie werden auf dem schmalen Weg nach Hause gehen. Das ist eine Entscheidung für Jesus. Das ist eine Bekehrung. Nun habe ich Ihnen gesagt, dass viele Menschen heute Probleme haben mit dieser Bekehrung, mit dieser Entscheidung für Jesus. In unserem Text heißt es, doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Und es gibt immer wieder Menschen, die Gründe haben, warum sie Jesus nicht aufnehmen. Und ich möchte Ihnen mal einige dieser Gründe nennen. Vielleicht kann ich Ihnen ja ein ganz klein bisschen helfen und Sie motivieren, diesen Schritt zu tun. Das sind zunächst einmal die Aktiven. Bei denen läuft immer etwas, immer Action, so wie wir es gehört haben vorher im Zeugnis von Philipp. Da ist immer etwas dran und diese Leute haben den Eindruck, also wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide, dann nimmt mir Jesus bestimmt die letzte Freude weg. Dann beginnt bestimmt die saure Gurkenzeit. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß nicht, woher die Leute diese Meinung haben. Ja, manchmal denke ich vielleicht von den Christen, weil die so komisch reingucken. Aber ganz sicher nicht von der Bibel. Ich kann Ihnen sagen, Jesus will uns ein wirklich erfülltes Leben schenken. Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen, dass Sie das Leben haben, und zwar das Leben im Überfluss. Und ich kann Ihnen das aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin in einem sehr guten Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben mir viel geboten. Ich war schon damals oft im Urlaub. Ich hatte keine Probleme in der Schule, keine Probleme in der Arbeit. Ich hatte viele Freunde, hin und wieder eine Freundin. Alles, was man sich wünscht. Aber als ich so 14, 15, 16, 17 Jahre alt war, spürte ich hier drin, irgendetwas fehlt mir. Ich hätte nicht genau sagen können, was es ist, aber irgendwie merkte ich, das kann nicht das ganze Leben sein. Und dann habe ich mich mit 18,5 Jahren für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Und wissen Sie, was ich erlebt habe? Ich habe erlebt, was es heißt, ein erfülltes Leben. Ich bin inzwischen ein älterer Herr geworden, 58 Jahre alt. Also, ich kann über fast 40 Jahre zurückblicken mit Jesus. Und ich sage Ihnen, wenn ich noch einmal zurück könnte, ich würde es wieder genau gleich machen. Ich würde mich wieder in der Jugend für Jesus entscheiden. Nein, wenn ich was anders machen könnte, ich würde mich früher für Jesus entscheiden. Jetzt fragen Sie vielleicht, Beat, wie sieht denn dieses erfüllte Leben aus? Beschreibt das doch einmal. Soll ich Ihnen sagen, das ist ganz schwierig. Das ist ungefähr gleich schwierig, wie wenn ich einen Menschen, der noch nie Liebe erlebt hat, erklären müsste, was Liebe ist. Versuchen Sie das einmal. Aber wenn dieser Mensch Liebe erlebt, weiß er sofort, wovon wir reden. Und so ist es mit dem erfüllten Leben. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie sich heute Abend für Jesus entscheiden, werden Sie in den nächsten Tagen erleben, was es heißt, ein erfülltes Leben. Und ich wünsche mir dann, dass Sie es vielleicht besser erklären können, als ich heute Abend, was das bedeutet. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf, dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen, und die sind mir sehr, sehr wertvoll. Das sind die Ängstlichen. Das sind Menschen, die sagen, ich möchte mich eigentlich schon für Jesus entscheiden. Eigentlich würde ich auch gerne mit Jesus gehen, aber ich bin nicht sicher, ob ich Jesus treu sein kann. In einer ähnlichen Veranstaltung im Wiener Grossraum wohnte ich bei einem Ehepaar. Wunderbares Ehepaar. Die Frau, die war schon lange unterwegs mit Jesus, besuchte treu die Gemeinde. Der Mann hatte sich noch nicht für Jesus entschieden, ging aber vermehrt in den Gottesdienst. Er kam auch an die Abende und dann kam der Sonntagmorgen. Er kam auf mich zu, wollte sich bei mir verabschieden und dann sagte er so zu mir, Beat, ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass ich dann auch ein entschiedener Christ bin. Nun, wir hatten es sehr gut, gibt's ja oft, man hat's gut mit den Gastgebern. Und so war das auch da und so habe ich ihm gesagt, sag einmal Stefan, was hindert dich daran, dich für Jesus zu entscheiden? Da schaut er mich ganz liebevoll an und sagt, weißt du, ich kenne mich, ich bin ein Schlitzohr. Und ich habe einfach Angst, ich könnte Jesus nicht treu sein, darum mache ich es lieber nicht. Nun, ich war sehr dankbar, dass ich ihm sagen konnte, du musst Jesus nichts versprechen. Deine Verantwortung heute ist, dass du dich für Jesus entscheidest und wenn du so unsicher bist, darfst du ganz offen, ganz ehrlich Jesus das sagen. Du darfst sagen, Herr Jesus, ich kann keine Garantie für mich übernehmen. Du musst alles dran setzen, dass ich bei dir bleibe und dass ich treu bleibe. Hat mich ganz groß angeschaut, hat gesagt, ja, glaubst du wirklich, dass das möglich ist? Sag ich ja. Dann habe ich ihn gefragt, unter diesen Umständen, bist du bereit, dich zu bekehren? Er war bereit, wir haben uns zurückgezogen, hat Sünde bekannt, Jesus ins Leben aufgenommen. Und dann hat er gesagt, Herr Jesus, und jetzt übernimm du die Verantwortung meines Lebens. Das ist 1993 passiert. Inzwischen war ich öfters mal wieder in der Gegend, habe bei diesem Ehepaar gewohnt und er ist zu einer Säule im Glauben geworden. Also das möchte ich allen Ängstlichen sagen, die den Eindruck haben, kann ich Jesus denn überhaupt treu sein? Ich möchte ihnen Mut machen, wagen Sie den Schritt, überlassen Sie Jesus das. Er wird dafür sorgen, dass Sie wirklich bei ihm bleiben. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es Leute, die sagen, sie tun immer so, wie wenn man sich von einem Augenblick auf den anderen bekehren kann. Man wächst doch ins Christsein hinein. Das ist doch eine wachstümliche Sache. Stimmt das? Nun, da ist schon etwas dran. Natürlich wächst man ans Christsein heran. Und wenn man Christ ist, wächst man hoffentlich weiter. Natürlich wächst man ans Christsein heran. Man ist vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Oder man lernt überzeugte Christen kennen. Man liest vielleicht ein erstes gutes christliches Buch. Man fängt vielleicht an, die Bibel zu lesen. Man fängt an, zu beten. Man macht die ersten Gebetserhörungen. Und man merkt irgendwo, langsam aber sicher komme ich der Sache immer näher. Man wächst natürlich ans Christsein heran. Und dann entscheidet man sich für Jesus. Und dann wächst man hoffentlich als Christ weiter. Also man wächst ans Christsein heran. Man wächst als Christ weiter, aber dazwischen muss eine Entscheidung für Jesus getroffen werden. Und meine Freunde, diese Entscheidung ist in jedem Fall ein punktuelles Ereignis. Diese Entscheidung geschieht an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Und wenn ich das getan habe, dann weiß ich das ganz genau. Das vergesse ich mein Leben lang nicht mehr. Ich vergleiche das gerne mit dem Heiraten. Meine Frau und ich, wir waren einige Zeit miteinander befreundet und verlobt. In dieser Zeit sind wir natürlich zueinander hingewachsen. Inzwischen sind wir bald 32 Jahre verheiratet. In diesen Jahren sind wir auch zueinander hingewachsen. Also wir sind vor der Ehe zueinander hingewachsen, wir sind in der Ehe zueinander hingewachsen, aber dazwischen haben wir geheiratet. Und ich sage Ihnen, es war ein punktuelles Ereignis. Ich kenne sogar das Datum. Ich kann Ihnen genau sagen, wo es war. Ich kann Ihnen das Haus beschreiben. Ich kann Ihnen sagen, welche Leute dabei waren. Ich kann Ihnen sagen, wie das Wetter war. Weil es eine konkrete Entscheidung ist. Und genauso ist das mit der Bekehrung. Das ist ein Ereignis. Das ist eine konkrete Sache. Und wenn man sie getan hat, weiß man das ganz genau. Und sonst hat man es nicht getan. Übrigens auch Kinder in einem christlichen Elternhaus müssen sich mal klar bekehren. Und das ist für die ja gar nicht immer so leicht, weil sie schon immer geglaubt haben. Und sie haben die biblischen Geschichten schon immer gehört und sie haben schon immer gebetet und vielleicht irgendwann mal gesagt, komm in mein Leben hinein. Aber das ist doch noch lange nicht immer eine Entscheidung für Jesus. Also eine Bekehrung ist ein punktuelles Ereignis. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es Leute, die sagen, ich bin getauft. Habe die Kommunion hinter mir, die Firmung, die Konfirmation. Ich habe mich christlich trauen lassen, ich werde mich christlich beerdigen lassen. Ich gehöre zu einer Kirche. Meine Freunde, durch die Taufe und durch die Sakramente aufgrund des Neuen Testamentes wird kein Mensch Christ. Durch eine Kirchenmitgliedschaft oder durch eine Freikirchenmitgliedschaft wird kein Mensch Christ. Ein Spaßvogel hat einmal gesagt, wenn ich in ein McDonald's gehe, bin ich deswegen noch lange kein Hamburger. Wenn ich in eine Kirche gehe oder in eine Freikirche gehe, bin ich deswegen noch lange kein Christ. Sondern ein Christ werde ich, indem ich mich für Jesus Christus entscheide, indem ich ihm mein Leben übereigne, es ihm anvertraue. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann sagen manche Leute, sie machen sich's ganz schön leicht. Sie sagen einfach, bekehre dich und dann zack, bumm, hat man sich für Jesus entschieden, dann kann man ja im gleichen Stil weiterleben. Nein, wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht sage. Die Bibel lehrt uns ganz klar, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, bekommt er ein neues Leben, ein geistliches Leben. Und dann verändert sich manches in seinem Leben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Leute mir sagen, ich habe auch mal so ein Übereignungsgebet gesprochen und im Leben hat sich nichts verändert, da frage ich mich, ob das wirklich eine Entscheidung für Jesus war. Wenn sich in ihrem Leben durch ihre Bekehrung nichts verändert hat, dann frage ich mich, ob das wirklich eine Entscheidung für Jesus war. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, was werden wohl die anderen sagen? Stellen Sie sich das einmal vor. Sie würden sich heute Abend für Jesus entscheiden, was werden dann die anderen dazu sagen? Dazu möchte ich Ihnen gerne zwei Dinge sagen. Das eine, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit werden die anderen gar nicht so viel sagen, wie sie meinen. Wissen Sie, wir leben heute in einer toleranten Zeit. Man kann alles glauben. Man kann Buddhist sein, man kann Esoteriker sein, man kann Agnostiker sein, Atheist sein, man kann auch Christ sein, sagen, ich lebe bewusst mit Jesus. Man ist tolerant, viele werden vielleicht einfach sagen, wow, das ist jetzt aber interessant oder was machst du da genau? Aber in den meisten Fällen wird gar nicht so viel passieren. Also die Angst, die sie jetzt vielleicht haben, sich für Jesus zu entscheiden, ist fast immer viel größer als die Realität. Aber ich muss Ihnen noch etwas weiter sagen. Ja, es ist möglich, dass sie wegen des Glaubens an Jesus Schwierigkeiten bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auf dieser Welt werden Millionen und Abermillionen von Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus Märtyrer. Das heißt, sie sterben um ihres Glaubens willen. Aber sie machen das, weil sie sagen, das Leben mit Jesus und die Ewigkeit, die wir vor uns haben, die lohnt sich in jedem Fall. So dass wir mit Jesus gehen, auch wenn wir als Märtyrer sterben müssen. Ich war in Mexiko, hatte auch so eine ähnliche Veranstaltung, es war so gegen 1000 Leute in der Halle. Und dann hat man mir erzählt, während ich gepredigt habe, kam plötzlich ein Mann herein, nahm seine Frau und seine drei Teenager-Töchter heraus. Draußen zückte er seine Pistole, richtete sie auf seine Frau und sagte, wenn du da wieder hineingehst, erschieße ich dich oder mich. Und die Frau ging hinein und hat sich an diesem Abend für Jesus entschieden. Die Liebe Jesus, das Leben mit Jesus war ihr viel, viel wichtiger als ihr eigenes Leben. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn Sie sich hier in Deutschland für Jesus entscheiden, Sie werden doch nicht als Märtyrer sterben. Wissen Sie, was das Schlimmste ist, was passieren könnte? Dass Ihnen jemand sagt, ach, jetzt bist du auch antiquiert. Jetzt bist du auch ein bisschen hinterwäldlerisch und jetzt bist du auch ein bisschen fromm und extrem geworden. Freunde, das ist das Schwierigste, was passieren könnte. Aber das ist ja nichts. Für die Liebe, die sie von Gott her bekommen. Aber noch einmal, normalerweise ist die Angst, was können die anderen sagen, wesentlich größer als dann die Realität. Wagen Sie mal den Schritt zu Jesus, Sie werden diese Erfahrung machen. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es Leute, die immer wieder sagen, ich werde mich schon einmal bekehren, aber später. Ich will Ihnen nicht Angst machen, aber ich sage Ihnen, das ist ganz gefährlich. Wer sagt Ihnen, dass Sie noch einmal eine Gelegenheit haben? Wer sagt Ihnen, dass Sie diese Nacht überleben? Wer sagt Ihnen, dass Sie morgen Abend noch einmal hier sitzen? Sie haben keine Garantie. Es ist wirklich gefährlich. Wir haben das erlebt in der Jugendarbeit. An einem Abend kam ein Motorradfreak hinein. Wir haben einige Stunden mit ihm über Jesus geredet und tatsächlich ungefähr um 23 Uhr war er bereit, sich ganz klar für Jesus zu entscheiden. Wir haben mit ihm zusammen gebetet und dann ist er nach Hause gefahren. Und dann geschah etwas Eigenartiges, er ist nicht mehr gekommen. Nach einigen Wochen haben wir nach Hause angerufen, da war die Mutter am Telefon und dann hat sie gesagt, unser Sohn ist an diesem Abend nicht mehr nach Hause gekommen, er ist tödlich verunfallt. Wissen Sie, wie froh wir waren, dass er an diesem Abend sich für Jesus entschieden hat? Wissen Sie, wie dankbar die Mutter war, als wir das gesagt haben? Stellen Sie sich einmal vor, er hätte diese Entscheidung für Jesus nur um 24 Stunden hinausgezögert. Er wäre jetzt nicht in dem Himmel, sondern er wäre in der ewigen Nacht, in der ewigen Verdammnis. Ich möchte Sie einfach bitten, wenn Gott zu Ihnen redet, wenn Gott Sie angesprochen hat, geben Sie ihm heute Abend eine positive Antwort. Entscheiden Sie sich wirklich für ihn. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Jetzt möchte ich Ihnen noch einmal diese Zeichnung zeigen. Und ich möchte Sie fragen, auf welchem dieser beiden Wege stehen Sie? Auf dem breiten Weg oder auf dem schmalen Weg? Machen Sie jetzt in Gedanken einmal ein Kreuz. Wo stehen Sie? Machen Sie ein Kreuz. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn Sie jetzt unsicher sind, wo Sie Ihr Kreuz hinstellen, dann sind Sie mit größter Wahrscheinlichkeit noch auf dem breiten Weg. Weil wenn Sie auf dem schmalen Weg wären, wenn Sie sich bekehrt hätten, dann wüssten Sie es ganz genau, hundertprozentig. Und jetzt möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie merken, Sie sind noch auf dem breiten Weg oder wenn Sie jetzt unsicher sind, wo Sie sind, dann machen Sie jetzt bitte ganze Sache mit Jesus. Entscheiden Sie sich heute Abend für Jesus. Und ich möchte Ihnen auch jetzt wieder eine Gelegenheit geben, Jesus eine Antwort zu geben. Ich finde es ganz wichtig, auch im Gottesdienst, in solchen Veranstaltungen, dass man nicht nur Hörer ist und dann irgendwie wieder nach Hause geht und alles verpufft, sondern dass man Jesus eine konkrete Antwort gibt. Und ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Ich werde beten. Und dann werden wir miteinander wieder dieses Einladungslied singen. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Am Anfang dieses Liedes werden wieder zwei Mitarbeiter hier zum Kreuz kommen. Auch ich werde mich zum Kreuz stellen. Und dann machen wir wie jeden Abend diesen heutigen Abend zum Treffpunkt. Und dann möchte ich Sie einladen, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann bringen Sie das einfach zum Ausdruck, indem Sie hier nach vorne kommen. Und damit bringen sie zum Ausdruck, genauso wie sie symbolisch jetzt zu diesem Kreuz gehen, so kommen sie in Wirklichkeit zu Jesus Christus. Und sie möchten, dass er ihnen die Sünden vergibt, und sie möchten, dass er in ihr Leben hineinkommt, und sie möchten Gemeinschaft mit ihm haben. Warum dieses Bekenntnis? Die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und sehen Sie, gerade in der heutigen Zeit, in der so viel Wischiwaschi ist, so viel unklar ist, was ein Christ ist, wo wir nicht mehr so Mut haben, klare Position zu beziehen, ist es enorm wichtig, dass wir einmal klare und eindeutige Position beziehen. Und darum möchte ich Sie wirklich ermutigen, kommen Sie nach vorne. Ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, kostet ein bisschen Mut, weiß ich natürlich. Aber haben Sie den Mut und bringen Sie es zum Ausdruck. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie würden gerne nach vorne gehen, aber allein packen Sie es nicht, sagen, das schaffe ich einfach nicht. Aber Sie haben den Eindruck, wenn die Person Sie begleiten würde, die Sie eingeladen hat, dann würden Sie es schaffen, dann sagen Sie das dieser Person. Bitten Sie sie, mit Ihnen nach vorne zu kommen. Und ich bin sicher, die Person wird Sie gerne begleiten. Ich lade auch Menschen ein, die diese Entscheidung in den letzten Tagen so im Herzen getroffen haben. Sie waren vielleicht schon hier, sind nach Hause gegangen, haben ein solches Gebet gesprochen, finde ich wirklich toll. Aber jetzt bringen Sie es noch zum Ausdruck, machen Sie es noch ganz bewusst fest. Mit denen, die nach vorne kommen, werden wir dann nach hinten gehen, in den Mutter-Kind-Raum. Dort sind wir ungestört. Ich werde Ihnen dort noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen als Ermutigung. Wir helfen Ihnen zu einem guten Gespräch. In diesem Gespräch erklären wir Ihnen noch einmal diese Entscheidung für Jesus. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten. Und Sie können diese Entscheidung für Jesus bewusst festmachen. Ich möchte noch etwas mitgeben, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start haben mit Jesus, sondern dass Sie auch wissen, wie geht dann mein Leben weiter mit Jesus? Wie kann meine Beziehung zu Jesus wachsen? Bevor ich jetzt abschließe, möchte ich aber noch ein letzter Gedanke geben. Vielleicht sagen Menschen unter uns, es ist keine Frage, ich habe mich einmal für Jesus entschieden. Ich weiß genau, wo ich und wann ich durch diese Türe hindurchgegangen bin, wann ich mich bekehrt habe. Und ich bin ganz sicher, ich bin auf dem schmalen Weg. Aber vielleicht merken Sie manchmal, irgendetwas in meiner Beziehung zu Jesus ist nicht so, wie sie sein sollte. Ich stelle es einmal so dar, zwischen Ihnen und Gott ist wie eine unsichtbare Mauer. Sie können vielleicht nicht mehr wirklich von einer Liebesbeziehung reden. Vieles ist vielleicht mehr Tradition geworden. Vielleicht tolerieren Sie Sünde in Ihrem Leben. Vielleicht ist Jesus an zweiter oder dritter Stelle und nicht mehr das Wichtigste. Vielleicht haben Sie die erste Liebe zu Jesus verloren, also so dieses Feuer für Jesus, dieses Brennen für Jesus. Vielleicht sind Sie lau geworden. Vielleicht haben Sie kaum missionarischen Lebensstil. Ob die anderen Menschen Jesus kennenlernen oder nicht, ist Ihnen völlig egal. Vielleicht lesen Sie kaum die Bibel. Sie beten kaum, Sie pflegen nicht diese Beziehung zu Jesus. Und Sie sagen, da ist wirklich eine Mauer zwischen mir und Gott, obwohl ich auf dem schmalen Weg bin. Dann möchte ich Sie ermutigen, kommen Sie neu zu Jesus. Machen Sie einen neuen Anfang, machen Sie eine Erneuerung. Und sagen Sie mir heute Abend, Herr Jesus Christus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Ich möchte, dass du etwas von meinem Leben hast. Ich möchte mein Leben dir ganz zur Verfügung stellen. Ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, etwas von dir in mir sehen. Ich möchte, dass die Menschen angesteckt werden von meiner Liebe zu dir. Ich möchte für dich da sein. Und in dem Moment, wo sie so zu Jesus kommen, wird Jesus alles vergeben, wird diese Mauer niederreißen und sie haben wieder klaren Zugang zum lebendigen Gott. Ich bitte Sie, wenn das Ihre Situation ist, dann kommen Sie auch nach vorne. Machen Sie es nicht allein, weil das wird nicht zum Weg. Kommen Sie nach vorne, machen Sie diesen neuen Anfang, diese Erneuerung mit jemandem zusammen fest. Und es hat Auswirkungen für Ihr Leben und für das Leben in Ihrer Umgebung. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Jetzt möchte ich gerne beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu von Ihrem Platz erheben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen auch heute Abend danken, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Dass du dort die ganze Sünden auf dich genommen hast, dass du die Strafe getragen hast, damit wir Vergebung der Sünden bekommen können. Und ich danke dir, dass du auch verstanden bist, dass du lebst, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du jetzt nur einen ganz großen Wunsch hast. Du möchtest, dass Menschen zu dir kommen. Du möchtest, dass Menschen sich für dich entscheiden, dass Menschen eine Beziehung mit dir beginnen. Und ich bitte dich zunächst einmal für die, die jetzt ganz genau wissen, sie sind auf dem breiten Weg, gib ihnen Mut, den Schritt zu wagen. Bitte ich für die Menschen, die unsicher sind, wo sie es genau sind, gib ihnen den Mut, wirklich ganze Sache mit dir zu machen. Ich bitte dich aber auch für diejenigen, die auf dem schmalen Weg sind, aber im tiefsten merken, ihre Beziehung zu dir ist abgeflacht, ist nicht so, wie sie sein sollte. Gib ihnen Mut zu einer neuen Hingabe an dich. Möchte ich jetzt bitten, dass du durch die Reihen gehst, dass du noch einmal vor jedem Einzelnen stehen bleibst, dass du ihn ansprichst, zu seinem Herzen redest. Ich möchte dich bitten, dass du dein Wort wirklich bestätigst und gib jetzt Mut in die Herzen hinein, einen Schritt zu dir zu wagen. Amen.